Vielen Dank. Ich bitte gleich um Ihre Wortmeldung.
Vielleicht bin ich auch in der Eile, in der wir den Vortrag durchgegangen sind, nicht überall ganz mitgekommen, aber ich habe fast zumindest drei kleine Fragen und wäre zumindest froh, wenn wir die Bedenken ausbauen könnten. Erstens mal scheint mir das tatsächlich auch so ein bisschen davon abzuhängen, was man denn dann genau unter Autonomie verstehen will oder was man dann damit machen will. Und die Analogie, die Sie zu Menschenwürde dann gezogen haben, oder Argumentationslinie, das fand ich zwar bei der Menschenwürde-Beispiel plausibel, aber gerade wenn man von Autonomie redet, könnte man zum Beispiel auch so etwas wie negative Freiheit reden oder das eher in so eine Richtung irgendwie denken und bei so negativen Freiheitskonzeptionen, da würde ich zumindest auf den ersten Blick erstmal sagen, wenn so eine Argumentation über die Menschenwürde dem nicht funktionieren, wo man dann sagen könnte, ja, aber hier haben wir noch andere Beispiele, da funktioniert das mit dieser Unabhängigkeitstheorie und vielleicht kann man eben die Argumentation auf der Autonomie irgendwie übertragen, wenn wir das ein bisschen daran hängen, welche Beispiele sie gewählt haben. Dann wird dann gesagt, naja, das muss man dann nochmal stärker bei dem Autonomie-Ding halt zeigen. Und auch den Übergang von warum darf man Autonomie nicht verletzen? Naja, weil dann die Autonomie verletzt ist. Da scheint mir trotzdem noch ein Unterschied in den Aussagen drin zu sein, der zumindest in bestimmten normativen Kontexten relevant sein kann. Also wenn ich sage, warum darf ich eine Person nicht töten? Naja, weil dann die Person tot ist. Habe ich damit eben was anderes gesagt, je nachdem, ob ich zum Beispiel die ontologische normative Theorie habe oder konsequenzialistische, kann das eine Unterscheidung aus der Bewertung der Sätze und der normativen Gehalte irgendwie vielleicht nachzuziehen, weiß ich nicht genau. Und das Dritte, bei dem Autoritätsbeispiel waren wir auch nicht so ganz klar, inwiefern das da gelingt, diese Unterscheidung zwischen konstitutiven Bedingungen und diesen Verletzungsbedingungen aufrechtzuerhalten, weil also ich fände es zumindest naheliegend zu sagen, ja, was ist denn eigentlich Autorität? Na, Autorität liegt dann vor, wenn Leute die Autorität anerkennen. Und was ist das? Naja, zumindest nicht die Autorität verletzen. Also die Autorität verliert sich in dem Maße, in dem Leute sie halt verletzen. Also insofern schien mir das ein ungünstiges Beispiel, um die Kontra-Autonomie klar zu machen. Und da sehe ich dann halt gerade irgendwie so ein bisschen so das Defizit bei dem Autonomie-Ding, das ich mir wünschen würde, da käme nochmal noch mehr Substanzielles, was mich dann überzeugen würde, dass es da dann tatsächlich funktioniert.
Okay. Ja, danke. Ich fange mal sequenziell an, also mit der ersten Frage. Hängt das nicht alles ziemlich auch davon ab, was man mit dem Autonomiebegriff eigentlich machen möchte? Ja, klar, auf jeden Fall. Weil eine der sozusagen Argumentationssäulen war ja, dass ich dem Autonomiebegriff eine bestimmte praktische Funktion zugeschrieben habe, nämlich die Funktion, die Unterlassung von Eingriffen, wie Zwang und Manipulation zu begründen zu können. Wenn man natürlich sagt, wechseln wir den Kontext und es gibt irgendwie noch weitere praktische Funktionen von Autonomie, also zum Beispiel die Idee, dass Autonomie über die Zeit hinweg in unserer Lebensführung sowas wie ein persönliches Ideal ist, was wir anstreben, dann scheint es viel weniger um diesen Eingriffskontext zu gehen und dann scheint es auch vielleicht gar nicht so ganz einschlägig zu sein. Also das, was ich als sozusagen als eine praktische Funktion stark gemacht habe, die spielt da einfach vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Insofern stimmt es auf jeden Fall, dass man sozusagen genau drauf gucken muss, was man mit dem Begriff eigentlich machen möchte. Aber das reicht sozusagen, um zu sagen, die Leute, die sagen, dass konstitutive Bedingungen für den, dass eine der konstitutiven Bedingungen für Autonomie die Abwesenheit von Zwang ist, die können zumindest das eine nicht mehr machen. Vielleicht können sie was anderes machen, aber diese eine praktische Funktion können sie nicht einholen. Zweiter Punkt war sozusagen die Frage, kann es nicht eigentlich auch so sein, dass in manchen Kontexten so eine Begründung der Art, warum darf man die Autonomie nicht verletzen, weil dann eben die Autonomie verletzt wäre, oder warum sollte man Zwang unterlassen, weil man sonst die Abwesenheit von Zwang aufheben würde, dass die informativ ist. Naja, also vielleicht kann die informativ sein, aber irgendwie hat man das Gefühl, jemand, der sozusagen nicht von vornherein glaubt, dass man das tun sollte, der ist danach nicht überzeugt. Also das Argument leistet zumindest das nicht, also dass es eine echte Begründung gibt. Es gibt natürlich dann sozusagen Kontexte, in denen es sozusagen, in denen man auf irgendwas investiert, also zum Beispiel, in denen man sozusagen eine deontologische Intuition stark machen möchte. Das sind dann so rein kommunikative Kontexte, in denen so eine Begründung durchaus eine Funktion haben kann, aber ich glaube, so begründungstheoretisch kann das keine große Funktion haben. Und der letzte Punkt, der ist interessant, das stimmt auf jeden Fall, dass es sozusagen ein gewisses Problem gibt, wenn man den Begriff der Autorität bemüht, und zwar deswegen, weil man glaubt, naja, also wann hat jemand Autorität? Ja, doch zumindest dann, eine der Bedingungen scheint doch zu sein, dass die Autorität auch anerkannt wird. Und da haben wir doch genau sozusagen das Analogon, was ich rauskriegen wollte, dass eine der konstitutiven Bedingungen die soziale Akzeptanz oder das soziale Verhalten der anderen ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Frage der Ambiguität von Autorität geschuldet ist. Also ich hätte vielleicht genauer sagen sollen, ich meine die Jura-Autorität, also sozusagen den normativen Anspruch, den man als Autorität hat. Und es ist natürlich faktisch so, dass einige de jure Autoritäten einfach nicht akzeptiert werden. Die sollten aber akzeptiert werden. Und natürlich ist es für de facto Autorität so, dass Akzeptanz oder Anerkennung der Autorität eine konstitutive Bedingung ist. Aber ich glaube, das gilt für de jure Autorität nicht. Das würde ich jedenfalls in dem Kontext ganz genauso verteidigen wollen. Und deswegen würde ich, glaube ich, da ich sagen möchte, sozusagen, die Form von praktischer Autorität, die mir vorschwebt, ist eine de jure Autorität als normativer Status, glaube ich, dass man das so auflösen kann.
Ja. Also vielen Dank für den Eindruck. Ich habe zwei Fragen. Erstmal eine Verständnisfrage. Ich habe so verstanden, dass eigentlich du versuchst, auch an einem Beispiel von Menschen wurde und zu behaupten, dass diese Begründungsstrategien oder Argumentationen dann sehr ähnlich laufen sollten und dass eben auch Autonomie dann Statusbegriffe wie Menschenwürde. Wann würdest du sagen, dass das auch andere Statusbegriffe wie Menschenwürde und Person dann mit diesen Bedingungen bzw. Funktion der praktischen Autorität dann vorkommen sollten? Und die andere Frage ist, also deine Begründungsstrategie leuchtet mir sehr ein. Was ich glaube dann ist, dass es verschiebt ein bisschen dieses Problem der letzten Begründung auf den konstitutiven Bedingungen. Okay. Weil nämlich bei deinem Beispiel von Menschenwürde, Definition von Schaber, Fähigkeit, sich selbst zu achten, das ist natürlich auch kontrovers, weil es gibt Menschen, die sich nicht fähig sind, sich selbst zu achten. Und dann würde man mit Menschenwürden absprechen. Und dann ist es natürlich das Problem der letzten Begründung bei diesen konstitutiven Bedingungen. Das heißt, diese Statusbegriffe dann in der Ethik beziehungsweise diese Begriffe, Autonomie, Menschenwürde, Person, Statusbegriffe sind, das heißt Postulate, könnte man sagen, die dann je nachdem, also dann das Problem eben der letzten Begründung bei dieser konstitutiven Bedingung. Das gefällt mir sehr gut. Aber gut, das ist ja der persönliche Kommentar.
Okay. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie gut mir das gefällt, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Also es ist natürlich richtig, dass die Begründungslast letztlich auf der Ebene der konstitutiven Bedingungen liegt. Der Clou ist sozusagen, den ich nur machen wollte, ist, eine der praktischen Funktionen von Autonomie ist, dass man eben Unterlassung von Zwang und Manipulation begründen können sollte, durch Rückgriff auf diese konstitutiven Bedingungen. Deswegen kann man sozusagen die Abwesenheit von Zwang und Manipulation nicht selbst in die konstitutiven Bedingungen reinschreiben, sondern man braucht irgendwas anderes. Aber es ist natürlich klar, dass es irgendetwas geben muss, was diese normative oder begründungstheoretische Arbeit leisten muss. Und insofern, und das ist strittig, also das ist im Fall der Menschenwürde strittig, das ist natürlich genauso strittig im Fall der Autonomie. Der Clou ist sozusagen nur, dass man versucht, die Idee oder die Explikation von Autonomie auf dieser Ebene zu verstehen, als eine Explikation, die man für diesen Status, für diese Autorität am Anfang gibt. Und davon ausgehen kann man dann was, kann man die Unterlassung von etwas begründen. Das ist sozusagen, es ist völlig richtig. Es gibt eine Verschiebung der Begründungslast und die Fragen, also dann sind überhaupt gar keine Fragen geklärt. Ich glaube nur, dass man zumindest eine Konzeption rausgeben kann. Interessanterweise ist es zum Beispiel so, dass die internalistischen Auffassungen, also die zum Beispiel so die Idee haben, dass bestimmte interne Fähigkeiten und Dispositionen wichtig sind dafür, dass man Autonomie hat, die haben so ein Zweistufenmodell. Also die können sowas sagen, die Autonomie besteht in einer gewissen Fähigkeit, also zum Beispiel der Fähigkeit, einen gewissen Selbstwert zu haben. Und wenn man das sagt, dann kann man natürlich sagen, gewisse Eingriffe untergraben diesen Selbstwert. Das ist so ein Zwei-Stufen-Modell, genauso analog wie sozusagen das in der Menschenwürde. Jetzt zur ersten Frage. Würde ich auch glauben, dass andere Statusbegriffe wie Menschenwürde und Person sozusagen durch den Begriff der praktischen Autorität expliziert werden können? Nein. Ich glaube, also ich habe mir noch keine großen Gedanken darüber gemacht, was den Status der Person als Person ausmacht und wie man das genauer analysieren kann, genau dasselbe gilt für Menschenwürde. Ich wollte nur deutlich machen, dass wenn man die Idee einführt, dass Autonomie so funktioniert wie andere Statusbegriffe, also Statusbegriffe als Oberterminus für sowas wie Personensein, Menschenwürde oder Autonomie, da muss man immer noch sozusagen eine Abgrenzung leisten. Also Autonomie ist nicht dasselbe wie Menschenwürde, ist nicht dasselbe wie Personensein, es ist ein anderer Status. Und ich wollte sagen, dass die Differenz der Spezifika darin liegt, dass es eine bestimmte Form von praktischer Autorität ist. Und deswegen würde ich, glaube ich, gerade sagen, Menschenwürde funktioniert anders, also nicht so wie die praktische Autorität, sondern anders. Also zum Beispiel deswegen, weil einige Menschen gar nicht in der Lage sind, Direktiven zu erlassen. Also sie können gar keine Entscheidungen treffen oder ein eigenes Leben führen sozusagen.
Ja, wenn es keine Frage gibt, ich würde Sie auf Ihr Beispiel mit der Mutter ansprechen, weil ich darin eigentlich etwas sehr Bezeichnendes gehört und verstanden habe, nämlich etwas auch im Rückblick auf einen vorhergehenden Vortrag, dass sich ja gerade erst aus dem Übergriff, also dieser Nichtachtung dieser Personengrenze des Kindes oder des Sohnes oder der Tochter, ich nehme an, es geht um einen halbwegs erwachsenen Menschen, dass sich erst aus diesem Übergriff heraus überhaupt die Notwendigkeit der Autorität oder des Autoritativen ergibt. Und natürlich muss das dann begrifflich Dynamei schon da sein, aber ich denke, es wäre interessant, sich das nochmal genauer durchzuüberlegen, weil wenn sozusagen eine Mutter das Kind von vornherein sein lässt oder erwachsen werden lässt und ein eigenständiger, halbwegs eigenständiger Mensch einen solchen werden lässt, dann ist vielleicht diese Autoritativität nicht so wichtig. Das ist jetzt ein praktischer Einwand.
Okay. Also ja, ich glaube, man kann ja nicht ziemlich stark machen. Also ich weiß dann aber nicht mehr, was ich darauf antworten kann. Aber also wenn man ihn stark machen möchte, dann ist die Idee sozusagen, dass die Autorität nicht vorgängig konstituiert wird durch irgendetwas, sondern die wird erst dann relevant, wenn es schon einen Eingriff gibt, oder? Ja. So, das ist ein bisschen die Idee. Ja. Ich muss mir überlegen, was das für Auswirkungen hat. Also ich jetzt ad hoc keine gute Antwort drauf.
Vielleicht noch als Idee, was mir in dem Kontext einfällt. Es gibt ja die parallele Diskussion, ob Rechte sozusagen individuelle Rechte obsolet sind in Gesellschaften, wo sie aber, die wir leider nicht kennen, aber um sie wieder selber geachtet werden. Und auch da gibt es ja durchaus Autoren, die dann sagen würden, selbst dann ist es sozusagen noch sinnvoll, eben diesen Anspruch stark zu machen, einfach weil er dazu sozusagen das Bewusstsein führt und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ob man damit diesen vermeintlichen Einwand irgendwie parallel entsorgen könnte, aber.
Ja. Ja, ich meine, ich habe auch die starke Intuition, dass sozusagen die Idee, selbst wenn sie sozusagen nicht vorgängig sein soll, also die starke Intuition, dass die Idee vorgängig ist, also dass die immer noch eine eigenständige Funktion hat, selbst wenn sozusagen sich die Notwendigkeit, sie ins Spiel zu bringen, gar nicht stellt. Ich frage mich gerade nur, ob ich ein gutes Argument dafür habe. Ich sehe es noch nicht, da muss ich mir überlegen. Aber gut, ist hilfreich vielleicht, also muss man schauen. Sozusagen, dass man die Argumente vielleicht parallelisieren kann.
Super. Es war auch nicht als Vorwurf gemeint eigentlich, sondern
ein
dialektischer Einwurf, würde ich jetzt
sagen. Ja, also ich habe es auch nicht negativ aufgefasst, sondern im Gegenteil. Ganz gut.
Bitte.
Ich habe eine klitzekleine Frage, vielleicht ist mir das überhaupt nicht klar geworden. Zwischendurch kam sozusagen Zwang und Manipulation immer relativ austauschbar. Ich habe mich gefragt, was dann jeweils mit Zwang gemeint ist, weil Zwang kann ja auch einfach sein, einen sozusagen äußerlich nur an der Ausführung einer bestimmten Entscheidung hindern. Und da würde ich sagen, das ist ja was ganz anderes als jetzt eine Manipulation, die vielleicht über lange Jahre in der Kindheit stattgefunden hat und die mich daran hindert, eine bestimmte Entscheidung überhaupt zu denken oder zu tätigen. Und würde ich halt nur noch mal fragen, ob da. Also in beiden Fällen wirklich die Autonomie betroffen ist?
Aha. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht genau, was Also wieder, ich weiß gar nicht genau, was meine Antwort darauf ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Phänomene unterschiedlich sind. Also ein Unterscheidungskriterium scheint sozusagen das zu sein, dass Zwang setzt ja in der Regel nicht das praktische Denken außer Kraft. Manipulation, hat man das Gefühl, gewisse Formen der Manipulation untergraben schon das praktische Denken. Bei Zwang ist eben sozusagen die Idee eher die, dass ein echter physischer Eingriff, jedenfalls gewisse Formen des physischen Eingriffes, sozusagen dann die Ausführung der praktischen Überlegung verhindert. Insofern sind das auf jeden Fall unterschiedliche Phänomene, und dass ich sie in einen Topf geworfen habe, liegt nicht an mir, sondern eher daran, dass viele Leute das einfach in einem Atemzug nennen. Okay. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
Das war eigentlich schon die Frage. Also es gibt ja jetzt der James Griffin oder so, der im Moment sieht jetzt seit neuestem, ist das nochmal zu trennen. Da ist einer, heißt irgendwie Freiheit, das ist eine Autonomie, das finde ich irgendwie auch total unplausibel. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte jetzt so, ich meine, die besser vertraut ist, aber ja, war halt so die Frage. Aber es ist dann ja auch problematisch, wenn es in der Debatte einfach immer so kritisch Zwang auftaucht.
Ja. Ich glaube, es gilt sozusagen, das Argument gilt für beide Formen. Also mein Einwand gilt, glaube ich, für beide Formen. Also dass man nicht einfach sagen kann, dass die Abwesenheit von Zwang oder die Abwesenheit von Manipulation konstitutiv ist. Das sollte man, glaube ich, nicht sagen.
Ja, dann danke ich vielmals für diese wunderbare Sektion und für Ihre Beiträge. Es waren alle auch sehr pünktlich, was die Redezeit anbelangt. Und ich habe auch großen Spaß gehabt an der Diskussion auch. Teilzuhaben. Ich wünsche Ihnen eine gute Mittagspause und einen guten weiteren Verlauf der Tagung. Auf Wiedersehen. Danke.